Bergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Liebe Gemeinde, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Was ich nicht gelesen habe, was vor dem Predigttext steht, ist, dass er seine Jünger aussandte oder einige und dass sie einen Esel füllen holen sollten, auf dem er dann nach Jerusalem einreitet. Und dann kommt diese Stelle, als er schon auf dem Wege war. Der Blick auf dem Weg, den Jesus mit seinen Jüngern vom Ölberg hinuntergeht in Richtung Jerusalem, ist grandios. Das war vorhin schon zu sehen, das können wir jetzt auch noch mal vielleicht. Er ist das Neue. Jedes Mal, wenn ich am Ölberg stehe und auf Jerusalem hinunterschaue, ist das wirklich ein erhabenes Gefühl. Auch wenn jedes Mal ein Stich durchs Herz geht, weil der Felsendom so prominent dasteht. Aber das ist eine andere Geschichte. Zu Jesu Zeiten war Jerusalem noch nicht so groß wie jetzt. Und anstelle des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee stand der Tempel noch. Und auch da gibt es den Versuch einer Darstellung. Und es gab immer wieder Zeiten von Wallfahrten hin nach Jerusalem. Nachdem Jesus ja in Jerusalem eingezogen ist und einige Zeit in Jerusalem war, füllt sich die Stadt vor dem und zum Pessachfest. Viele Menschen pilgern dahin und vielleicht schon vorher sickern die Ersten in die Stadt ein, und das mit einer Erwartungshaltung. Sie bereiten sich vor, das Pessachfest dann zu feiern, Tage später zu feiern, und damit den Auszug aus Ägypten, die Befreiung. Und es gehört zur Geschichte des Volkes bis heute, dass das unvergessen bleibt. Sie haben einen Gott, der sie aus der Knechtschaft heraus in die Befreiung geführt hat, in die Freiheit geführt hat. Damals war es Mose, der den Auftrag von Gott erhielt, um dem Pharao gegenüberzutreten und ihm zu sagen: Lass mein Volk ziehen. Einige Jahre später, wurde dieses Lass mein Volk ziehen in ein Lied gefasst. When Israel was in Egypt land, let my people go. Ein Spiritual, der ja auch Menschen getragen hat in ihrer Knechtschaft, in ihrer Sklaverei. In den Südstaaten, auf den Plantagen, in den Vereinigten Staaten. Die Sklaven, die darin auch etwas von Hoffnung ausdrückten. Es wird so nicht bleiben. Wir schauen schon mal auf das, was eben da kommt, die Vorbereitung auf das Fest. Sie fangen, denke ich, nicht nur ein paar Tage vorher, vielleicht schon ein paar Wochen vorher an. Auch damals, Menschen werden aus allen Richtungen kommen und die römischen Truppen werden darauf bedacht sein, jegliche Unruhen zu vermeiden. Wie bei Mose, so sehnt sich das Volk zu Jesu Zeiten auch nach Freiheit, nach Befreiung von der Fremdherrschaft. Und da kommt Jesus. Ich denke, die Erwartungshaltung ist groß. Haben doch seine Jünger und nicht nur seine Jünger, sondern eine ganze Reihe Menschen seine Taten gesehen. 5000 plus Frauen und Kinder, 4000 plus Frauen und Kinder, die gesehen haben, wie nach seinem Dankgebet und nach dem Segen, den er auf die wenigen Gaben legte, wie unter den Händen der Jünger sich Brot und Fisch vermehrten. Sie haben gesehen, wie Kranke geheilt wurden, ja, wie Tote auferweckt wurden, wie Sünden vergeben worden sind, wie Jesus sich Menschen zugewandt hat. In dem Kinderlied haben wir so vieles davon auch aufgenommen gehabt oder gesungen. Nein, im Herzen gesungen, so muss man ja sagen. Menschen sahen seine großen Taten. Und nun kommt er nach Jerusalem. Und alles, was an Verheißungen schwingt, wird auf ihn hinbezogen. Vielleicht könnte ja der neue Mose sein, der erneut aus der Knechtschaft in die Freiheit führt. Und so beginnen die, die mit ihm ziehen, seine Jüngerscharen, zu loben, Gott zu loben. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Man könnte sagen, ja, das gehört zur Wallfahrt dazu, zur Vorfreude dazu, aber wie das so ist, ob sie sich dessen bewusst waren oder nicht, sie sprechen Wahrheit aus. So ist das manchmal auch bei uns, dass Gott durch uns Dinge spricht, wir uns dessen gar nicht bewusst sind, aber es ist Wahrheit, seine Wahrheit. In diesem, was sie da ausrufen, da schwingt ein Wort aus dem Psalm 118 mit. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Und dieses Wort aus dem Psalm 118, Vers 26 werden wir in ein paar Wochen noch einmal hören, denn es geht weiter. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Aber da schwingt noch was anderes mit, nämlich ein Wort aus Lukas 2, Vers 14 aus dem Lob der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Jünger loben Gott für das, was sie in Jesus und durch Jesus gesehen haben. Und sie loben Gott für Jesus als dem König von Gott gesandt. Die Hoffnung ist, jetzt wird es geschehen. Also noch einmal, die Erwartungshaltung mag gewiss groß gewesen sein. Aber das sind noch die anderen, die Pharisäer, und die sind sehr vorsichtig, auch an der Stelle sehr vorsichtig, die sich um das Volk gemischt haben. Und sie wenden sich an Jesus, dass er seinen Jüngern Einhalt gebieten soll, denn die können ja singen, gelobt sei Gott. Und der da kommt im Namen des Herrn, Das können sie ja tun, aber sie singen eben dem König, der da kommt. Das, so ist ihre Befürchtung, können die Römer falsch verstehen. Oder eben so verstehen, dass hier eine Meuterei angezettelt wird oder ein neuer König kommt, das geht ja nun gar nicht. Also besänftige mal deine Jünger, dass sie hier nicht provozieren. Denn dann ist der Ärger vorprogrammiert. Aber erstaunlich finde ich, Jesus lässt es zu. Er gebietet seinen Jüngern nicht Einhalt. Aber wenn wir auf Jesus sehen, dann nehme ich zumindest wahr, er lässt sich nicht auf der Welle des Lobes treiben und mitreißen. Und er sucht nicht das Lob und den Applaus der Menge. Und er badet nicht in diesem Lob. Aber er lässt es zu. Denn nicht er. Die Menge spricht an dieser Stelle Wahrheit aus. Der König kommt. Aber, das wissen sie in dem Moment noch nicht, er kommt ganz anders, als wie sie es erwartet haben. Und Jesus antwortet in Anlehnung an ein Wort aus Habakuk 2, Vers 11, denn auch die Steine in der Mauer werden schreien und die Sparren im Gebälk werden ihnen antworten. Und dieses Wort aus Habakuk 2 ist ein Gerichtswort gegenüber denen, die andere unterdrücken. Und das müssen nicht nur die Römer sein oder welche, die Verantwortung über andere Menschen haben. Unterdrücker können wir alle sein und können wir alle werden. Jesus erinnert in diesem ausgerufenen Lob eben auch an das Gericht. Er kommt eben auch als der Richter. Auch dessen sollen wir uns bewusst sein. Und das Lob Gottes ist nicht zu unterdrücken, ist nicht zum Verstummen zu bringen. Und wenn wir nicht Gott loben, dann hört seine Schöpfung nicht auf damit. Kurzer Einschub. Als ich gestern so im Garten stand und begeistert und entgeistert auf die Johannisbeersträucher schaute, weil ich schon ahne, was da wieder an Arbeit auf uns zukommt, war ich dennoch begeistert, weil ich dachte, das ist schon erstaunlich. So jetzt im Frühjahr, da entwickeln sich die Früchte, sie fangen an und sie reifen jetzt, da ist alles schon da. Und ich stand davor und sagte mir, wie um alles in der Welt weiß die Pflanze, was sie zu tun hat. Wer gibt ihr das ein? Der Zufall? Oder steht es uns nicht gut an, in diesen die großen Taten Gottes zu sehen, die Wunder Gottes zu sehen, der in alles das hineingelegt hat, jede Pflanze, in so vieles in die Schöpfung hineingelegt hat, dass sie wissen, was zu tun ist und sich das ausbildet. Lob Gottes, das nicht aufhört zu verstummen. Aber Jesus spricht hier eben auch dieses Wort an, denn auch die Steine in der Mauer werden schreien. Und er spricht es auch prophetisch aus. Er schaut voraus. Wir wissen es, im Jahre 70 wurde der Tempel zerstört, dem Erdboden gleichgemacht, die Stadt durch die Römer verwüstet. Und das kommt ja auch nach dem Einzug in Jerusalem, dass Jesus das ausspricht. eben auch diese Weherufe, dieses Weinen über Jerusalem. Das ist ja, zuerst kommt dieses Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Jesus tritt ein. Er ist noch nicht in Jerusalem, er nähert sich immer mehr und fängt dann an, über Jerusalem zu weinen. Auf das Lob sein Weinen, weil er die Situation sieht, was kommen wird. Und wenn ich auf den Anfang unseres Gottesdienstes schaue, dann denke ich ja, er weint über unseren Zustand. Er weint darüber, auf welche Ideen wir kommen. Wie wir den Drang nach der Selbstverwirklichung und nach der eigenen Freiheit auf Kosten anderer leben. Und wir haben ja erst im März zwei Enkelkinder zu Gesicht bekommen, die unsere Tochter und Schwiegertochter geboren haben. Wenn man sich das überlegt, wenn die dann zur Geburt kommen, das alles da. Und dann nehmen wir uns das Recht, wollen wir uns das Recht rausnehmen, zu sagen, nö. Wir sind uns, ich glaube, nicht nur da, aber oftmals der Konsequenz unseres Tuns und unserer egoistischen Entscheidungen nicht bewusst. Und Gericht auch darüber wird kommen, dass uns Dinge anklagen. Auch die Natur schon anklagt. Und ich würde es einmal so ausdrücken, ich bin immer bei einer Klammerbemerkung, wenn wir aufhören, Gott zu loben, und das geht nur, indem wir uns auf ihn ausrichten, unser Herz auf ihn ausrichten. Wenn es in unserem Herzen singt und klingt zu ihm hin, wenn wir damit aufhören, dann beten wir anderes an. Und das geschieht, Land auf, Land ab, auch im eigenen Leben immer wieder. Und wo wir anderes anbeten, beten wir die Knechtschaft an, die Sklaverei. Und davon will uns Jesus ja befreien. Darum lässt er das zu. Gelobt sei der kommt, der König im Namen des Herrn. Er kommt als der König, als der Friedefürst, als der Messias. Und nur er wird aus der Knechtschaft herausführen, in die Freiheit hinein. Aber es geht ihm nicht in erster Linie um die weltliche Freiheit. Nicht um Bewegungs- und Meinungsfreiheit, auch nicht um die Freiheit der Selbstbestimmung. Jesus geht es um eine viel größere Freiheit. Heraus aus der Knechtschaft der Gottesferne, heraus aus der Knechtschaft der Sünde. Als Jesus die größte Tat tat, loben ihn die Menschen nicht. Bis heute sind wir oft blind für die Tat Jesu am Kreuz. Aber eine größere Freiheit als die, dass Jesus unsere Sünden getragen hat, dem Tod die Macht genommen und uns den Weg in das Reich Gottes eröffnet hat, gibt es nicht. Das sieht nicht spektakulär aus, eher wie eine Niederlage. Aber da, an diesem Weg, den er geht, ist der Triumph Jesu über die Mächte und Gewalten, über alles Lebensfeindliche und Zerstörerische. Von das, was von außen kommt, wie das, was in uns selbst ist. Die Erwartung, die ihm mit Jubel entgegengetragen wurde, hat er nicht erfüllt. Jesus stürzt die Römer nicht und wirft sie auch nicht aus dem Land. Er stürzt uns selbst. Unsere egoistische Einstellung, unsere Selbstvergötterung vom Thron. Er befreit uns von uns selbst und aus der Knechtschaft von Schuld und Bitterkeit, von Hass, von Neid, von Gewalt, von Selbstüberschätzung, von allem, was uns hindert, in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Ihr Lieben, können wir das in unseren Herzen besingen und Gott loben dafür, dass er uns mitnimmt ans Kreuz, an sein Kreuz? Jesus zieht von Jerusalem, vom Ölberg nach Jerusalem als das Lamm Gottes. Und können wir einstimmen in den Christushymnus, wie er uns im Philipperbrief gegeben ist? Ich wandle es mal etwas ab. Jesus, du hast auf alle deine Vorrechte verzichtet und hast dich auf dieselbe Stufe eines Dieners gestellt. Du wurdest einer von uns. Aber du hast dich noch mehr erniedrigt. Im Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, hast du den Tod auf dich genommen. Du starbst am Kreuz wie ein Verbrecher. Darum hat dich der Vater so unvergleichlich erhöht und hat dir als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil du, Jesus, diesen Namen trägst, werden sich alle einmal vor dir auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass du, Jesus Christus, der Herr, der König bist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Unabhängig davon, unter welchen weltlichen Herrschaften wir stehen, unabhängig von den äußeren Lebensbedingungen, unabhängig davon, ob sich meine Vorstellung und Erwartung erfüllen, unabhängig davon, dass wir zurzeit nicht laut im Gottesdienst singen können, können wir aber im Herzen ihm singen. Solange wir nur die Taten Jesu besingen und davon begeistert sind, fehlt uns das Wesentliche, der König selbst, Jesus selbst. Ihn gilt es im Herzen zu loben, ihn zu besingen. So haben wir es gehört aus dem Kolosserbrief. So lasst die Botschaft von Christus, ja, lasst Christus selbst, würde ich sagen, bei euch ihren und seinen ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Mein Leben, dein Leben, zu Gottes Ehre. Das, ihr Lieben, ist der Königsweg, in dem wir vom Ölberg des Lebens hinabsteigen mit dem Blick auf Jerusalem, das neue Jerusalem, auf das sich vollendete Reich Gottes. Amen.